Wem das Öl gehört, ist in Venezuela wieder eine aktuelle Debatte. Am 3. Januar 2026 drangen die US-amerikanischen Streitkräfte völkerrechtswidrig in den venezolanischen Präsidentenpalast ein und entführten Nicolas Maduro und dessen Ehefrau. Wenn man Donald Trump Glauben schenken möchte, ginge es um den Vorwurf des Drogenhandels. Es soll in unserer Folge aber nicht um die Widersprüche dieses Vorwurfs gehen. Die USA können ihre globale Hegemonie nicht mehr halten. Aber sie können versuchen, wenigstens die beiden amerikanischen Kontinente zu beherrschen. Die New York Post sprach 2025 von der Donroe-Doktrin, ein Wortspiel aus dem Namen Donald Trump, und der Monroe-Doktrin. Kuba und Grönland spielen hier mit rein. Den meisten dürfte aber auch klar sein, dass es nicht nur um die Vormachtstellung der USA auf dem amerikanischen Doppelkontinent geht, sondern auch um das venezolanische Öl. Willkommen bei einer neuen Kriegsfolge. Unser Thema diesmal: Krieg und Wasser.
Als ich zur Jahrtausendwende nach Venezuela reiste, fiel mir als erstes das chemisch schmeckende Wasser auf. Die Ölförderung ist im Trinkwasser angekommen. Ein kleines Gedankenspiel. Welche Lebensmittel kommen ohne Wasser aus? Mir fällt keins ein. In Venezuela schmeckten alle Getränke und Nahrungsmittel nach dem verseuchten Wasser.
Im Jahr 1970 war Venezuela das reichste Land Lateinamerikas und gehörte zu den 20 reichsten Ländern der Welt. Doch der Ölreichtum Venezuelas ist für die Venezolaner ein Fluch. Der Wohlstand ist bei der venezolanischen Bevölkerung nicht angekommen, sondern Armut, Korruption und Misswirtschaft. Es profitierten die ausländischen Ölkonzerne und eine winzig kleine Elite in Venezuela, die zum einen das Land abhängig vom Öl machten und gleichzeitig andere Wirtschaftszweige, von denen sie nicht profitierten, wie beispielsweise die Landwirtschaft, sträflich vernachlässigten.
Der venezolanische Bundesstaat Anzoátegui liegt am Orinoco-Gürtel, ein Schwerölreservoir am viertwasserreichsten Fluss der Welt. Ein Segen für Geschäftsleute, ein Fluch für die einheimische Wasserversorgung. Fast ausschließlich westliche Ölkonzerne profitierten von Venezuelas Ölreichtum. Der Profit für internationale Aktienunternehmen, das verschmutzte Wasser für die Einwohner. Hugo Chávez verstaatlichte das Öl, was sein Land über Jahre an die Schwelle einer militärischen Auseinandersetzung führte, harte Sanktionen einbrachte, vor allem im zivilen Bereich, und von der Obama-Regierung mit dem Label Schurkenstaat prämiert wurde.
Die jahrzehntelange Ölförderung hat im venezolanischen Bundesstaat Anzoátegui zu einer massiven Umweltverschmutzung geführt, die sich in einer breiten Palette schwerwiegender gesundheitlicher Schäden für die Bevölkerung und die Arbeiterinnen und Arbeiter der Industrie niederschlägt.
Lange Zeit machte ich allein die westlichen Ölkonzerne für die Umweltverschmutzung verantwortlich. Doch auch unter Hugo Chávez und Nicolas Maduro wurden die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz für Umwelt und Grundwasser nicht verschärft. Im Gegenteil, Ölunfälle sowie die institutionelle Aushöhlung von Umweltstandards nahmen immer weiter zu, während Investitionen in die Wasserinfrastruktur vernachlässigt wurden. Die Schäden sind so tiefgreifend, dass eine Wiederherstellung der Ökosysteme und der Wasserversorgung Jahrzehnte dauern und immense Investitionen erfordern würde. Die Reise nach Venezuela prägt mich bis heute. Doch wichtig war für mich auch die Erkenntnis: Ist das Grundwasser erstmal verseucht, gelangt die Verschmutzung unweigerlich ins komplette Ernährungssystem. Es gibt kein Nahrungsmittel, das ohne Wasser auskommt.
Wasser ist das grundlegendste Element für das Leben auf der Erde. 71% der Oberfläche sind mit Wasser bedeckt. Doch was nach Überfluss klingt, hat einen Haken. Fast das ganze Wasser auf der Erde ist für Menschen ungenießbar. Allein das Salzwasser macht bereits 97,5% aus. Es ist nicht trinkbar. Auch für Pflanzen ist Meerwasser untauglich. Es bleiben noch 2,5% Süßwasser. Allerdings sind 2/3 davon gefrorene Gletscher und Polareis. Und 1/3 davon ist Grundwasser, gerade mal. 0,01% der weltweiten Wasservorkommen sind die Seen und Flüsse, aus denen wir direkt trinken können.
Morgens aufstehen, unter die Dusche gehen, den Hahn aufdrehen. Für die meisten klingt das vertraut und selbstverständlich. Erst wenn aus dem Wasserhahn nichts rauskommt, wird der riesige Verlust klar. Wasser ist so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Einen Überfluss gibt es vielleicht in München mit dem Voralpenland, dem Mangfalltal, dem Loisachtal und der Münchner Schotterebene. Aber nicht auf der ganzen Welt. In anderen Regionen verdursten Menschen oder müssen stundenlang laufen, um einen Kanister voll dreckiger Brühe nach Hause zu schleppen.
Es ist klug, den lebenswichtigen Rohstoff Wasser gut vor Verunreinigung zu schützen. Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Die Trinkwasserverordnungen, Wasserschutzgebiete oder Wasseraufbereitung sind nötig, um die gute Wasserqualität zu gewährleisten. Doch die Zukunftsprognosen sind düster. Wasser wird schmutziger und knapper. Die Risiken in Bezug auf die Wasserqualität betreffen alle Länder, unabhängig von ihrem Einkommensniveau. In Ländern mit niedrigem Einkommen ist eine mangelhafte Wasserqualität oft das Resultat unzureichender Abwasserbehandlung, während in Ländern mit höherem Einkommen Landwirtschaft, Industrie und Verkehr eine größere Rolle bei der Verschmutzung des Wassers spielt. Pro Jahr steigt der Wasserverbrauch etwa um 1%, vor allem bedingt durch das Bevölkerungswachstum, der sozioökonomischen Entwicklung und veränderten Verbrauchsmustern. Und wird sich vermutlich die nächsten Jahre nicht langsamer weiter bewegen.
2016, also vor 10 Jahren, traten die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in Kraft. Politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Das 6. Ziel betrifft sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen für alle. Diese Ziele sind aber auch miteinander verbunden, denn viele Ziele können ohne sauberes Wasser nicht erreicht werden. Wie soll Geschlechtergleichheit erreicht werden, wenn junge Mädchen in Äthiopien nicht zur Schule gehen können, weil sie jeden Tag kilometerweit gehen müssen, um für die Familie Wasser zu holen? Wie soll ein gesundes Leben für alle Menschen gewährleistet werden, wenn sich durch mangelnde Wasseraufbereitung Krankheiten schnell verbreiten können? Vieles hängt am grundlegendsten.
Das 6. Nachhaltigkeitsziel werden wir bis 2030 voraussichtlich nicht erreichen. Die aktuellen Daten der Vereinten Nationen zeichnen hier ein leider sehr klares und ernüchterndes Bild. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 3,4 Milliarden Menschen fehlt eine sichere Sanitärversorgung. 1,7 Milliarden Menschen haben zu Hause keine Möglichkeit zum Händewaschen mit Wasser und Seife. Und 646 Millionen Kinder haben in Schulen keine grundlegenden Hygienedienste. Um die Ziele bis 2030 zu erreichen, müsste sich das derzeitige globale Tempo um das 3- bis 6-fache erhöhen. Bei 40% der Länder tut sich gar nichts. Und bei 10% gibt es sogar Rückschritte.
Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, also rund 4 Milliarden Menschen, leidet bereits mindestens einen Monat im Jahr unter schwerer Wasserknappheit. Die nationalen Wassersysteme sind in vielen Ländern unterfinanziert und schlecht verwaltet. Der Klimawandel, das rasante Bevölkerungswachstum und die Urbanisierung, also dass immer mehr Menschen in die Großstädte drängen, stellt uns vor große Herausforderungen. Ein Bericht von 2025 stellt fest, statt nur Brunnen zu bauen, muss in das gesamte Wassersystem investiert werden. Dafür braucht es einen mutigen politischen Willen, umfassende Finanzierung und mehr internationale Zusammenarbeit.
Die Bankenrettung 2008 oder das Sondervermögen Bundeswehr 2022 haben gezeigt, dass es kein Problem ist, hunderte Milliarden bereitzustellen. Die EU-Staaten haben den Banken allein von Oktober 2008 bis Oktober 2011 Hilfsgelder und Garantien im Wert von 4,5 Billionen Euro gewährt. Die Priorisierung von Militär- und Bankenrettung gegenüber grundlegenden Investitionen in sauberes Trinkwasser ist kein Zufall, sondern ein Systemfehler, der tief in den politischen und wirtschaftlichen Strukturen vor allem westlicher Länder verwurzelt ist. Banken und Militär haben eine große Lobby und sitzen oft an den Hebeln der Macht, während der Wassersektor nur eine kleine und fragmentierte Interessenvertretung hat.
Die mediale Aufarbeitung von Prioritäten räumt angeschlagenen Banken und militärischen Konflikten, in denen die Staaten nationale Interessen verfolgen, wesentlich mehr Aufmerksamkeit ein als sauberes Wasser. Doch auch wenn sich die Wasserqualität in Deutschland sehen lassen kann, machen uns die Wasserprobleme anderer Staaten nicht weniger zu schaffen. Wasser interessiert sich nicht für Grenzen. Wasser fließt, wohin es will. Der Großteil des Trinkwassers fließt grenzübergreifend. Der Rückgang von Schmelzwasser, verursacht durch den Rückgang von Gletscher, kann auch die Wasserversorgung in Deutschland bedrohen. Und das Problem hinter der Gletscherschmelze ist ein globales Problem. Es hilft also nicht zu sagen, dass die Probleme der anderen Länder uns nichts angehen.
Der Begriff Telekonnektion beschreibt den meteorologischen Zusammenhang in zwei voneinander getrennten Gebieten. Der Amazonas-Regenwald verdunstet so viel Wasser, dass fliegende Flüsse entstehen, die den Regen bis nach Argentinien oder sogar in den Südwesten der USA transportieren. Wird der Wald abgeholzt, bricht dieses Netzwerk zusammen. Flüsse sind die Venen des Planeten. Sie verbinden das Hochgebirge mit den Ozeanen. Schadstoffe, die in einen Fluss in Mitteleuropa gelangen, enden im Meer und landen über die Nahrungskette oder Verdunstung wieder in einem ganz anderen Teil des globalen Kreislaufs. Unsere Seen und Flüsse bilden ein globales ökologisches Netzwerk.
Krieg bedroht unser Trinkwasser mehr, als man denkt. Auch wenn es sich dabei um ein Kriegsverbrechen und einen klaren Verstoß gegen die Genfer Konvention handelt, werden in Kriegen häufig Wasserinfrastrukturen gezielt zerstört. Klärwerke, Pumpstationen, Wasserleitungen oder Staudämme. Das ist kein Versehen, sondern Strategie. Wer die Wasserversorgung des Gegners lahmlegt, trifft die Zivilbevölkerung ins Mark. Ohne Wasser bricht nach spätestens 3 Tagen alles zusammen. Konflikte können nicht nur den Zugang zu Wasser verwehren, sondern kein Zugang zu Wasser kann Konflikte auch weiter anheizen. Wenn man sich überlegt, wie viele Kriege der Kampf ums Öl verursacht hat, wird man auch verstehen, welch Potenzial eine Ressource hat, die überlebenswichtig ist.
Der Katschowka-Staudamm am Dnipro war einer der größten Stauseen Europas. Am 6. Juni 2023 wurde in der Ukraine der Katschowka-Staudamm zerstört. Russland und die Ukraine bezichtigten sich gegenseitig. Es ist jedoch klar, dass die Zerstörung des Katschowka-Staudamms kein Versehen war. Die Folgen für das Wasser in der Ukraine waren verheerend. Etwa 100 bis 600 Quadratkilometer Land wurden überflutet, wobei bis zu 60.000 Menschen betroffen waren. Einwohner mussten evakuiert werden. Teile der Stadt Cherson standen unter Wasser. Etwa 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche wurden überflutet, die Ernten weggespült und die Bewässerung landwirtschaftlicher Gebiete gefährdet. Die Landwirte stehen vor großen Herausforderungen, da ohne Wasser aus dem Stausee der Anbau vieler Kulturen unmöglich wird. Mindestens 150 Tonnen Öl gelangten in den Dnipro und die Überschwemmung von Industrieanlagen führte zur Freisetzung vieler Schadstoffe.
Pestizide, Salz und Öl vermischten sich zu einer giftigen Brühe. Dies hat Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und viele in der Region heimische Arten sind bedroht. Der Verlust von Biotopen und die Kontamination von Wasser und Boden bedeuten eine langfristige Beeinträchtigung der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt. Der Nord-Krim-Kanal, der wesentlich zur Frischwasserversorgung der Krim beitrug, ist nun unbrauchbar. In verschiedenen Regionen kam es zu Wasserengpässen, zusätzliche Maßnahmen zur Aufbereitung wurden eingeleitet. Die Trinkwasserqualität wurde massiv beeinträchtigt und neue Wasserleitungen müssen gebaut werden. Allein die Kosten für die Umweltschäden beliefen sich auf mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar.
Krieg führt immer zur Kontamination von Trinkwasser. Die Reste einer zerstörten Fabrik dringen in den Boden ein und verunreinigen das Grundwasser. Viele zerstörte Gebäude hinterlassen kontaminierte Böden. Giftmüll, Treibstoff, Chemikalien und Schwermetalle sickern ins Grundwasser ein. Dazu kommen noch die eingesetzten Sprengstoffe. Denn reguläre Sprengstoffe wie TNT oder RDX sind, auch ohne eine Explosion, tödlich. In hart umkämpften Gebieten sind die Böden teilweise nicht mehr für die Landwirtschaft geeignet, weil sich die Schadstoffe in den Pflanzen anreichern und so in den menschlichen Organismus gelangen. Der Krieg hat der Ukraine nicht nur den Ruf als Kornkammer Europas gekostet, sondern weite Teile in der Ostukraine sind für landwirtschaftliche Zwecke durch die Kontamination des Krieges nicht mehr geeignet.
Die Zerstörung ziviler Infrastrukturen sind keine Seltenheit. Die Operation Decisive Storm begann am 26. März 2015 als Militäroffensive einer von Saudi-Arabien geführten Koalition gegen den Jemen. Die Strategie zielte von Beginn an systematisch auf zivile Infrastrukturen. Wasserwerke, Brunnen, Wassertanks und Krankenhäuser standen im Fadenkreuz der Luftangriffe. Analysen dokumentierten hunderte Attacken auf medizinische Einrichtungen und Wasserinfrastruktur. Allein in den ersten 4 Wochen wurden über 2000 Angriffe geflogen, die meisten davon auf zivile Ziele.
Die Folgen der gezielten Bombardements waren verheerend. Ganze Wasserversorgungssysteme brachen zusammen, weil Pumpstationen zerstört wurden und Treibstoff für die verbliebenen Anlagen fehlte. Schon kurz nach Beginn der Intervention waren 20,5 Millionen Menschen, also 2/3 der Bevölkerung, auf Hilfe angewiesen, um überhaupt Zugang zu sauberem Wasser zu erhalten. Ohne funktionierende Wasserinfrastruktur waren Krankenhäuser und Schulen kaum noch arbeitsfähig. Oxfam warnte, dass nicht nur die Bomben selbst töteten, sondern auch die Wochen, Monate und Jahre, die es dauern würde, bis Brunnen und Kliniken wieder aufgebaut wären.
Am 22. April 2015 ging die Militärintervention in ihre zweite Phase über, die Operation Restoring Hope. Trotz des Namens änderte sich an der humanitären Lage nichts, im Gegenteil. Zusätzlich zur zerstörten Wasserinfrastruktur wurde eine Seeblockade verhängt, die verhinderte, dass dringend benötigte Lebensmittel, Medikamente und Ersatzteile ins Land gelangten. Der Jemen war zu 80% auf Nahrungsmittelimporte angewiesen. Die Blockade trieb das Land in eine Hungersnot. Die Preise für knappe Grundnahrungsmittel, Wasser und Benzin stiegen um 600%. Die Kriegsparteien nahmen die Zivilbevölkerung in Geiselhaft und verursachten unvorstellbares Elend.
Die Kombination aus zerstörter Wasserinfrastruktur und Blockade führte zur größten humanitären Katastrophe der Gegenwart. Über 21 Millionen Menschen waren auf Hilfe angewiesen, 400.000 Kinder akut vom Verhungern bedroht. Ohne sauberes Wasser brach die größte Cholera-Epidemie seit Jahrzehnten aus. Hunderttausende infizierten sich. Die Folgen der Blockade und der Luftangriffe waren verheerender als die Bombardements selbst. UNICEF dokumentierte, dass Kinder in Konfliktgebieten ein 3-mal höheres Risiko hatten, an wasserbedingten Krankheiten zu sterben, als durch Waffengewalt. Alle 10 Minuten starb ein jemenitisches Kind an Hunger oder Krankheit. Eine ganze Generation wurde ausgelöscht, bevor sie überhaupt eine Chance auf Leben hatte.
Der Konflikt zwischen Israel und Palästina hat auch einen historisch gewachsenen Bezug zum Trinkwasser. Seit der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens 1967 kontrolliert Israel den Großteil der Frischwasserressourcen in diesen Gebieten. Für die palästinensische Bevölkerung bedeutet das erhebliche Einschränkungen beim Zugang zu sauberem Wasser. Die Verteilung ist dabei asymmetrisch. Israelische Siedlungen erhalten pro Kopf ein Vielfaches der Wassermenge, die palästinensischen Gemeinden zugestanden wird. Diese Ungleichheit prägt den Alltag und die wirtschaftlichen Perspektiven der Menschen in den besetzten Gebieten seit Jahrzehnten.
Die Folgen dieser ungleichen Verteilung zeigen sich besonders in der Landwirtschaft. In Orten wie Al-Auja, einst bekannt für blühende Plantagen, zwang die Wasserknappheit Bauern zur Aufgabe traditioneller Kulturen. Der Umstieg auf weniger wasserintensive, aber kaum rentable Pflanzen war alternativlos. Zwar sahen die Osloer Abkommen die Gründung einer palästinensischen Wasserbehörde vor und stellten eine Erhöhung der Wasserversorgung um 28,6 Millionen Kubikmeter jährlich in Aussicht. In der Praxis sank die verfügbare Menge pro Kopf jedoch kontinuierlich, vor allem aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der weiterhin ungleichen Ressourcenverteilung.
Im Gazastreifen stellt sich die Situation anders, aber nicht weniger dramatisch dar. Anders als im Westjordanland kann Israel dort Brunnenbohrungen nicht direkt unterbinden. Die hohe Bevölkerungsdichte hat jedoch zu einer massiven Übernutzung des Grundwassers geführt. Die Folge? In 97% der Trinkwasserbrunnen liegt der Salzgehalt über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. Durch das Absinken des Grundwasserspiegels dringt immer mehr Meerwasser in den Küstenaquifer ein. Ein Prozess, der die Süßwasserreserven schleichend, aber irreversibel zerstört.
Mit der Eskalation im Oktober 2023 wurde Wasser endgültig zur Waffe. Energieminister Israel Katz kündigte öffentlich an, die Wasser- und Stromversorgung des Gazastreifens vollständig zu kappen. Eine Kollektivbestrafung der Zivilbevölkerung. Und natürlich ein Kriegsverbrechen. Die ohnehin marode Wasserinfrastruktur wurde durch Bombardements weiter zerstört. Darunter auch ein erst im März 2023 mit deutscher Entwicklungshilfe eröffnetes Klärwerk. Doch die Zerstörung trifft nicht nur Gaza. Der Küstenaquifer, der sich entlang der Mittelmeerküste erstreckt, versorgt sowohl Gaza als auch Israel mit Grundwasser. Eine dauerhafte Kontamination dieses gemeinsamen Reservoirs gefährdet langfristig die Wassersicherheit beider Seiten.
Ob Staudämme oder Klärwerke, die Zerstörung von Wasserinfrastruktur ist kein Kollateralschaden, sondern Kriegsstrategie. Und sie trifft immer zuerst die Schwächsten: Kinder, Alte und Kranke.
Selbst wenn die Wasserinfrastruktur nicht direkt getroffen wird, vergiftet der Krieg das Wasser auf schleichende Weise. Herkömmliche Sprengstoffe wie TNT, DNT oder RDX sind hochtoxisch. Sie sind krebserregend, schädigen Leber, Nerven und Blut und sie zersetzen sich nur extrem langsam im Boden. Dazu kommen Chemikalien aus zerstörten Fabriken, ausgelaufene Treibstoffe aus zerbombten Tanklagern, Öl aus zerstörten Pipelines. All das sickert ins Grundwasser.
Der Gazastreifen ist einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Seit Oktober 2023 wurde auf dieses kleine Gebiet eine Sprengkraft abgeworfen, die 5 bis 6 Hiroshima-Bomben entspricht. Etwa 75.000 bis 80.000 Tonnen TNT-Äquivalent. Jede einzelne Bombe hinterlässt toxische Rückstände im Boden. Was im Boden versickert, spätestens beim nächsten Regen, gelangt unweigerlich ins Grundwasser, mit verheerenden Langzeitfolgen für die gesamte Region.
Ein Bumerang. Gaza und die Küstenregion Israels teilen sich dasselbe Grundwasser. Der Küstenaquifer verläuft entlang der gesamten Mittelmeerküste und versorgt sowohl den Gazastreifen als auch Tel Aviv mit Trinkwasser. Was in Gaza an Giften im Boden versickert, wird früher oder später in israelischen Wasserhähnen ankommen. TNT und andere Sprengstoffrückstände machen vor keiner Grenze Halt. Netanyahu kontaminiert mit den Bombardements nicht nur das Trinkwasser der palästinensischen Zivilbevölkerung, sondern langfristig auch das eigene. Wasser interessiert sich nicht für die Gründe von Kriegen, es folgt allein den Gesetzen der Natur.
Wie lange eine Kontamination anhält, sehen wir heute in Vietnam. Zwischen 1962 und 1971 versprühten die US-Streitkräfte im Rahmen der Operation Ranch Hand etwa 80 Millionen Liter giftige Chemikalien über Südvietnam. Darunter waren allein 45 Millionen Liter des Entlaubungsmittels Agent Orange, benannt nach der orangefarbenen Markierung der Fässer. Das Ziel? Dem Vietcong sollte durch die Zerstörung des Dschungels die Deckung genommen und durch die Vernichtung von Reisfeldern die Nahrungsgrundlage entzogen werden. Insgesamt wurde fast ein Viertel der Fläche Südvietnams mit Herbiziden besprüht. Das Fatale? Agent Orange war herstellungsbedingt mit dem hochgiftigen Dioxin TCDD verunreinigt, einem der giftigsten Stoffe, die der Mensch kennt.
Die Folgen waren schon während des Krieges verheerend. Das Dioxin reicherte sich in Böden, Gewässern und in der Nahrungskette an. Vietnamesische Ärzte berichteten von einer ungewöhnlich starken Zunahme von Krankheiten, geschwächtem Immunsystem und einer dramatisch steigenden Zahl von Fehlgeburten. Junge Soldaten erkrankten an Leberkrebs und starben. Über 1 Million Vietnamesen waren dem Gift direkt ausgesetzt. Schätzungen zufolge starben bereits während und unmittelbar nach dem Krieg Hunderttausende an den Folgen der Dioxinvergiftung. Das Rote Kreuz schätzte 2002, dass etwa 1 Million Menschen an gesundheitlichen Spätfolgen litten, darunter rund 100.000 Kinder mit angeborenen Fehlbildungen.
Jahrzehntelang geschah wenig. Erst 2006 vereinbarten die USA und Vietnam eine Zusammenarbeit bei der Dioxinsanierung. Seitdem wurden an mehreren Hotspots, ehemaligen US-Militärstützpunkten, wo Agent Orange gelagert und umgefüllt wurde, aufwendige Reinigungsprojekte gestartet. Am Flughafen Da Nang wurden bis 2018 rund 73.000 Kubikmeter kontaminierten Bodens thermisch behandelt. Das größte Projekt läuft am Luftwaffenstützpunkt Bien Hoa bei Ho Chi Minh Stadt. Hier sind etwa 500.000 Kubikmeter Boden mit Dioxin belastet. Bis 2025 wurden bereits 6 Hektar saniertes Land übergeben und eine thermische Behandlungsanlage in Betrieb genommen. Das Verfahren erhitzt den Boden auf etwa 1000 Grad Celsius, um die Dioxine zu verdampfen und anschließend vollständig zu zerstören. Die Kooperation mit Vietnam wurde unter anderem über die United States Agency for International Development, kurz USAID, finanziert. Doch Donald Trump hat diese Behörde für Entwicklungszusammenarbeit geschlossen.
Trotz der Sanierungsbemühungen ist das Gift auch ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende nicht verschwunden. Schätzungsweise 3 Millionen Vietnamesen sind seitdem von den Spätfolgen des Dioxins betroffen gewesen oder leiden bis heute darunter. Darunter Kinder der zweiten, dritten und vierten Generation. Die Erkrankungen reichen von schweren körperlichen und geistigen Behinderungen über Immunschwächen bis zu Krebs. Allein die Zahl der Kinder, die seit Kriegsende mit dioxinbedingten Fehlbildungen geboren wurden, wird auf mindestens 150.000 geschätzt. Da sich Dioxin in der Umwelt nur extrem langsam abbaut, werden die kontaminierten Böden und das Grundwasser in Teilen Vietnams noch für Generationen eine tödliche Gefahr bleiben. Ein stummes Mahnmal dafür, dass Kriege niemals enden, wenn der letzte Schuss gefallen ist.
Auch andere Waffen verfügen über eine nachhaltige Kontamination des Trinkwassers. Die langfristigen ökologischen und gesundheitlichen Folgen einer Kontamination durch Uranmunition sind noch in der Erforschung. Doch sicher ist, dass Uranmunition und seine Zerfallsprodukte in den Boden und das Grundwasser eindringen und zu potenziellen Gesundheitsrisiken führt. Uranmunition wird sowohl eine chemische als auch eine radiologische Toxizität zugeschrieben und es wird mit Nierenschäden und einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung gebracht. Die Kontaminationen sind langfristig und können als irreparable Umweltschäden angesehen werden.
Bei Luftangriffen der NATO 1995 wurden militärische Stellungen der bosnischen Serben mit panzerbrechenden Geschossen aus abgereichertem Uran, kurz DU-Munition, angegriffen. Nach dem Krieg blieben Tausende dieser Geschosse im Boden zurück. Im Kontakt mit Luft und Wasser begannen die Projektile zu rosten und sich zu zersetzen. Eine Studie fand heraus, dass die im Boden vergrabenen Geschosse innerhalb von nur 7 Jahren bereits 25% ihrer Masse verloren hatten. Forscher wiesen nach, dass bei diesem Verwitterungsprozess wasserlösliche Uranverbindungen entstehen, die direkt ins Grundwasser gelangen. Es war der weltweit erste dokumentierte Fall einer Grundwasserverseuchung durch Uranmunition. Der Krieg ist bereits 30 Jahre her. Aber das Trinkwasser bleibt weiterhin kontaminiert.
Auch während der Invasion in den Irak im März 2003 setzten US-amerikanische und britische Streitkräfte in sehr hohen Mengen Uranmunition ein, insbesondere in städtischen Gebieten wie Bagdad, Basra und Fallujah. Schätzungen zufolge wurden bis zu 2000 Tonnen abgereichertes Uran verwendet. Umfangreiche Untersuchungen in den Jahren nach dem Krieg wiesen eine weiträumige Verseuchung von Boden, Wasser, Luft und Agrarprodukten durch die Uranmunition nach.
Studien bestätigen, dass das Uran aus der Munition im Boden zu gut wasserlöslichen Salzen korrodiert. Diese Verbindungen können vom Regen ausgewaschen werden, ins Grundwasser gelangen und so die Trinkwasserreserven dauerhaft kontaminieren und in die Nahrungskette aufsteigen. Ein irreparabler Schaden für die irakische Bevölkerung und vielen Generationen nach ihnen. Diese Umweltverbrechen wurden auch in Afghanistan, Kuwait, Syrien und der Ukraine begangen. Für die Bevölkerung endet Krieg nicht mit einem Friedensvertrag. Denn die Gifte bleiben im Boden, im Wasser und damit in unseren Körpern. Mit verheerenden Folgen über Generationen.
Wälder sind weit mehr als nur grüne Lungen. Wälder sind riesige Wasserspeicher und Hightech-Kläranlagen. Und das völlig kostenlos. Jeff Bezos und Elon Musk träumen von solchen Angestellten, die hocheffizient arbeiten und die sie nicht bezahlen müssen. Ein wichtiger Baustein ist der Waldboden. Er ist ein gigantischer, lebendiger Schwamm. Wenn es stark regnet, verhindert der Wald, dass das Wasser einfach ungenutzt und zerstörerisch oberflächlich abfließt. Der Waldboden besteht aus Moos, Laub und Humus. Diese Schichten können enorme Mengen Wasser aufsaugen. Ein einziger Hektar Waldboden kann bis zu 2 Millionen Liter Wasser speichern. In diesen Schichten wird das Wasser gefiltert. Im Waldboden leben Milliarden von Mikroorganismen. Diese kleinen Helfer bauen Schadstoffe ab, bevor sie das Grundwasser erreichen. Wälder sind aber auch Klimaanlagen. Ein ausgewachsener Baum kann an einem heißen Tag hunderte Liter Wasser verdunsten. Das kühlt die Umgebungsluft und bildet die Wolken für den nächsten Regen. Ohne Wälder würde die Landschaft nicht nur austrocknen, sondern sich auch massiv aufheizen.
Das heißt, das Nachhaltigkeitsziel 15, Leben an Land, das auch die nachhaltige Bewirtschaftung und Schutz von Wäldern zum Ziel hat, betrifft indirekt unsere Trinkwasserversorgung. Es sind zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Aber auch hier liegen die Prioritäten anders. Weltweit verlieren wir immer noch etwa 10 Millionen Hektar Wald pro Jahr. Rund 25% der gesamten Landfläche der Erde sind bereits degradiert. Das heißt, der Boden ist so kaputt, dass dort kaum noch etwas wächst und kein Wasser mehr gespeichert oder gefiltert wird.
Die Wälder sind unsere Versicherung für unser Trinkwasser. Wenn wir die Wälder verlieren, verlieren wir unsere Filter und unsere Speicher. Ein gesunder Planet braucht beides: sauberes Wasser im Boden und starke Wurzeln darüber. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Die Stadt New York hat Milliarden gespart, indem sie keine neue riesige Filteranlage gebaut, sondern stattdessen die Wälder in den Catskill Mountains geschützt hat. Die Natur war billiger und effizienter als jede Maschine. Wenn sich sauberes Wasser relativ günstig erreichen lässt, ist es nur noch der politische Wille, der uns daran hindert, die Prioritäten zu ändern. Dafür muss sich der gesellschaftliche Druck erhöhen. Er muss größer sein als der Sicherheits- und Bankenlobby. Eins ist klar: Der Mensch kann ohne die Frankfurter Börse oder ohne neue Leopardpanzer deutlich länger überleben als ohne Wasser. Ohne Wasser hat der Mensch maximal 3 Tage.
Die Probleme, die unser Trinkwasser betreffen, sind nicht national, sondern international zu erreichen. Das setzt Kooperationsbereitschaft voraus. Doch um die steht es im Moment nicht gut. Die Zunahme von Konflikten zeigt, dass die Welt sich immer schwerer tut, Kompromisse einzugehen, geschweige Kooperationen zu vereinbaren. Die hegemoniale Herrschaft der USA geht zu Ende. Eine multipolare Weltordnung entwickelt sich gerade. Machtansprüche alter, neuer und aufstrebender Großmächte schaffen eine Welt des Misstrauens und der Rivalität. Doch Kooperationen setzen Vertrauen voraus. Unser Wasser interessiert sich nicht dafür, wer das Rennen im KI-Zeitalter macht. Es zeigt sich unbeeindruckt über das Wirtschaftswachstum. Lediglich die Menschheit in seinem kapitalistischen Bestreben, nach mir die Sintflut, wird am Ende alles verlieren.
Im Krieg werden enorme Waldflächen vernichtet. Für Soldaten bieten Wälder einen guten Sichtschutz. Es ist also keine Überraschung, dass in Kriegen der Wald zum Feind erklärt und vernichtet wird. Die jahrzehntelangen Konflikte in Afghanistan haben mehr als die Hälfte der Wälder des Landes zerstört. Denkt man an Afghanistan, stellt man sich viel vor, aber sicher keinen grünen Wald.
Über Jahrzehnte des Krieges, erst gegen die Sowjets, dann im Bürgerkrieg, schließlich unter der US-geführten Intervention, wurde mehr als die Hälfte der Wälder von Afghanistan vernichtet. In einigen Regionen verschwanden bis zu 95% des Baumbestands. Was früher grüne Täler waren, ist heute öde Steppe. Die Folgen? Ohne die schützenden Wurzeln erodiert der Boden. Regenwasser fließt ungefiltert ab, Überschwemmungen und Erdrutsche nehmen zu. Und das Grundwasser? Es versickert ungeschützt oder bleibt gleich ganz aus. Afghanistan, ohnehin ein trockenes Land, hat sich durch den Krieg seiner letzten natürlichen Wasserspeicher beraubt. Afghanistan steckt heute in einer Endlosschleife fest. Wiederaufforstung könnte Afghanistan vor Hunger und den Folgen des Klimawandels schützen. Doch Hunger und die Folgen des Klimawandels schaffen im Land bereits jetzt so gewaltige Probleme, dass keine Ressourcen für die Wiederaufforstung übrig bleiben. Eine Sackgasse, aus der es kein Entkommen gibt.
Während des Vietnamkriegs wurde der Wald selbst zum Feind erklärt. Die US-Streitkräfte setzten auf eine beispiellose Strategie der ökologischen Kriegsführung. Zwischen 1962 und 1971 versprühten die US-Streitkräfte etwa 72 Millionen Liter Herbizide über Südvietnam. Insgesamt wurden rund 2,2 Millionen Hektar Wald massiv geschädigt oder vollständig zerstört. Das ist mehr als ein Zehntel der gesamten Fläche Südvietnams. Davon waren etwa 2 Millionen Hektar Waldflächen und rund 200.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche betroffen. Die Zahl der abgeworfenen Bomben verdeutlicht die Dimension. Je nach Quelle wurden 4,5 bis 8 Millionen Tonnen Munition abgeworfen, der Großteil davon nicht gegen feindliche Soldaten, sondern direkt gegen das Gelände. Es war ein Krieg gegen die Natur.
Das bekannteste Mittel war Agent Orange, Doch das Arsenal war breiter. Ganze Wälder wurden mit Napalmbrandbomben in Flammen gesetzt, um dem Vietcong jegliche Deckung zu nehmen. Wo Feuer und Chemie nicht ausreichten, kamen die Rohmpflüge zum Einsatz. Riesige, gepanzerte Bulldozer mit tonnenschweren Stahlklingen, die Wälder in kürzester Zeit dem Erdboden gleichmachten und die Vegetation planierten. Besonders fatal, die US-Armee kombinierte diese Methoden. Nachdem Agent Orange die Blätter hatte abfallen lassen und die Bäume abgestorben waren, wurden Napalmbrandbomben auf die vertrockneten Wälder abgeworfen, um vorsätzlich Feuerstürme auszulösen. Besonders betroffen waren die ökologisch wertvollen Mangrovenwälder im Süden. Fast die Hälfte dieser Wälder, etwa 82.000 Hektar, wurde durch die Giftstoffe komplett vernichtet.
Die Folgen für das Ökosystem sind bis heute sichtbar. In den schwer besprühten Gebieten erholte sich die Natur auch nach Kriegsende kaum. Es gab nahezu kein Nachwachsen der Wälder. Der ursprüngliche, artenreiche Regenwald wurde vielfach durch eine zähe, tief wurzelnde Grasart verdrängt, die eine natürliche Wiederbewaldung massiv erschwert. Die biologische Vielfalt brach zusammen. Für diese systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen wurde damals ein neuer Begriff geprägt: Ökozid.
Wälder sind natürliche Wasserspeicher und Filteranlagen. Mit ihrem Verschwinden wurde dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. Die Vernichtung der Mangrovenwälder an den Küsten führte zu massiver Erosion, da die schützenden Wurzelsysteme fehlten. Ohne den Wald als Schwamm fließt Regenwasser ungehindert ab, statt im Boden zu versickern und das Grundwasser zu speichern. Die dioxinverseuchten Böden in den entwaldeten Gebieten geben ihre Gifte ungefiltert an das Grundwasser ab. Wissenschaftler dokumentierten, dass viele ehemalige Waldgebiete, die Bauern in Ackerland umwandeln wollten, für die Landwirtschaft unbrauchbar geworden waren. Ein Ökosystem, das über Jahrtausende gewachsen war, wurde innerhalb weniger Jahre ausgelöscht und mit ihm seine lebenswichtige Funktion als Wasserspeicher.
Die schlimmste Form der Kriegsführung gegen das Wasser ist seine Nutzung als aktive Waffe. Das kann bedeuten, einer Bevölkerung den Wasserhahn abzudrehen, Pumpstationen zu besetzen oder Hilfslieferungen zu blockieren. Wasser als Waffe zielt direkt auf das Überleben der Zivilbevölkerung. Es ist die Methode der Belagerung im 21. Jahrhundert. Und natürlich ist sie absolut völkerrechtswidrig, ein Kriegsverbrechen und ein Hinweis auf genozidale Absichten.
Völkermord ist nach der UN-Konvention von 1948 die Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Dazu zählt nicht nur das Töten von Mitgliedern der Gruppe, sondern ausdrücklich auch das vorsätzliche Auferlegen von Lebensbedingungen, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Die absichtliche Zerstörung der Wasserinfrastruktur oder das gezielte Abdrehen der Wasserversorgung fällt genau unter diesen Punkt. Ohne Wasser kann der Mensch nur wenige Tage überleben. Wer einer ganzen Bevölkerungsgruppe den Zugang zu sauberem Wasser verwehrt, Klärwerke bombardiert und Pumpstationen zerstört, schafft bewusst Lebensbedingungen, die auf die physische Vernichtung dieser Gruppe abzielen. Wasser als Waffe einzusetzen ist daher kein Kavaliersdelikt. Es ist ein starkes Indiz für genozidale Absichten.
Im Sudan tobt seit April 2023 ein brutaler Machtkampf zwischen der Armee und der Rapid Support Force. Die RSF-Miliz, die aus den berüchtigten Janjaweed-Milizen hervorging, setzt Wasser systematisch als Waffe ein. In Khartoum zerstörte sie das größte Wasserlabor des Landes, das zuvor Proben aus dem Nil und Grundwasser analysierte. 454 Fahrzeuge der Wasserbehörde wurden vernichtet. In El Fasher beschoss die RSF gezielt die Wasserbehörde und einen Wassertanker eines Krankenhauses, wodurch rund 1000 Schwerkranke ohne Trinkwasser blieben. Über 500 Tage belagerte die Miliz die Stadt, schnitt die Wasserversorgung ab und zerstörte gezielt Brunnen. Heute besteht der Verdacht, das bereitgestellte Geld der Europäischen Union zur Migrationsabwehr den Aufstieg der Rapid Support Force indirekt, wenn auch unbeabsichtigt, begünstigte. Die Miliz, die einst indirekt von der europäischen Migrationspolitik profitierte, ist nun selbst die größte Fluchtursache in der Region.
Die humanitären Folgen sind katastrophal. Nach UN-Angaben wurden rund 14 Millionen Menschen vertrieben. Die größte Vertreibungskrise weltweit. Über 5 Millionen Kinder sind auf der Flucht, 4,2 Millionen Kinder akut vom Hunger bedroht. In El Fasher fanden UN-Teams traumatisierte Zivilisten ohne Wasser und sanitäre Anlagen vor. Viele mussten Tierfutter essen, um zu überleben. Ohne sauberes Wasser breiten sich Cholera und andere Seuchen rasant aus. Die RSF griff im April 2025 gezielt Lager für Vertriebene an, in denen über 700.000 Menschen lebten. Die Vereinten Nationen sprechen von der weltweit größten humanitären Katastrophe. Was in Khartoum im Boden versickert, vergiftet das Grundwasser für Generationen. Ein Krieg, der noch lange nachwirken wird, wenn die Waffen längst schweigen.
Auch im kurdischen Nordosten Syriens setzt die Türkei Wasser systematisch als Waffe ein. Seit der Militäroffensive 2019 kontrollieren türkische Truppen und verbündete Milizen die wichtigste Trinkwasserquelle für die Stadt Hasaka und ihr Umland. Seitdem wurde die Station über 40 Mal für unterschiedlich lange Zeiträume abgeschaltet. Allein in den letzten 4 Jahren mehr als 28 Mal. Rund 1,5 Millionen Menschen sind dadurch von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Begründungen Ankaras, etwa Stromausfälle in den besetzten Gebieten, weist die kurdische Selbstverwaltung zurück.
Die Folgen für die Bevölkerung sind katastrophal. Etwa 1 Million Menschen in der Provinz Hasaka sind auf tägliche Wasserlieferungen per Tankwagen angewiesen, die bei weitem nicht ausreichen. Die Preise für Trinkwasser sind für viele Familien unerschwinglich geworden. Da sauberes Wasser fehlt, greifen die Menschen notgedrungen auf kontaminierte Quellen zurück. Die Folge sind Ausbrüche von Cholera, Typhus, Hepatitis A und Diphtherie. Die kurdische Selbstverwaltung rief bereits den Katastrophenzustand aus. Parallel drosselt die Türkei die Wassermenge des Euphrat. Statt der vertraglich vereinbarten 500 Kubikmeter pro Sekunde fließen seit Jahren weniger als 200 Kubikmeter nach Syrien und verschärft so die existenzielle Wasserkrise zusätzlich.
Auch im bereits erwähnten Krieg gegen Gaza wird Wasser systematisch als Waffe eingesetzt. UN-Experten verurteilten dies als schwerwiegenden Verstoß gegen internationales Recht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Wasser erklärte, die Wasserversorgung der Bevölkerung zu kappen, kommt dem Abwurf einer stillen, aber tödlichen Bombe gleich. Die Fakten sind erdrückend. 89% der Wasser- und Sanitärinfrastruktur wurden beschädigt oder zerstört. Über 700 Wasserbrunnen und alle 5 Kläranlagen sind außer Betrieb. Die zentrale Entsalzungsanlage steht still. Bereits zu Kriegsbeginn verkündete Israels damaliger Verteidigungsminister: Kein Strom, kein Essen, kein Wasser. Diese Ankündigung wurde systematisch umgesetzt, durch Bombardements, Blockade und die gezielte Zerstörung aller wasserrelevanten Einrichtungen.
Die humanitären Folgen sind katastrophal. Die Pro-Kopf-Wassermenge sank auf teils unter 5 Liter täglich. Der internationale Mindeststandard liegt bei 100 Litern. In manchen Gebieten sind weniger als 7% der Vorkriegsversorgung verfügbar. Familien sind gezwungen, wissentlich verseuchtes Brackwasser zu trinken. Die Folge? Eine Explosion von Infektionskrankheiten. Gesundheitszentren behandeln wöchentlich über 10.000 Patienten mit Durchfallerkrankungen. Ärzte ohne Grenzen führen wöchentlich über 1.000 Konsultationen wegen akuter, wässriger Durchfälle durch. 88% der Umweltproben sind mit Polio kontaminiert. Unbehandeltes Abwasser fließt in die Straßen und versickert im ohnehin übernutzten Küstenaquifer, den sich Gaza und Israel teilen. Was heute in Gaza im Boden versickert, wird morgen auch in Tel Aviv ankommen. Ein ökologischer Bumerang, der keine Grenzen kennt.
In Burkina Faso und der gesamten Sahelzone ist Wasser längst zur Standardwaffe geworden. Bewaffnete Gruppen blockieren systematisch Städte und schneiden sie von der Trinkwasserversorgung ab. Etwa in Djibo, wo Extremisten die Bevölkerung bewusst vom Wasserzugang abtrennen. Auch Wasserstellen selbst werden gezielt angegriffen. 2022 wurden 58 Wasserstellen attackiert, wodurch 830.000 Menschen ohne Wasserversorgung blieben. Die Angriffe setzten sich 2023 fort und weiteten sich von der Sahelregion auf weitere Landesteile aus. Médecins Sans Frontières musste seine Aktivitäten in Djibo 2024 vorübergehend einstellen, nachdem Wasserverteilungsstellen wiederholt unter Beschuss gerieten und ein Kind nahe einer Wasserausgabestelle durch eine Kugel starb.
Die Folgen sind fatal. Allein in der zentralen Sahelzone, Burkina Faso, Mali und Niger, wurden über 2,9 Millionen Menschen vertrieben, etwa die Hälfte davon Kinder. In blockierten Städten ist der Zugang zu sauberem Wasser teilweise um 40% eingebrochen. Rund 1,9 Millionen Menschen benötigen dringend Wasserhilfe. Die Zahl akut mangelernährter Kinder unter 5 Jahren hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt, auf 6 Millionen in der Region. Über 8000 Schulen mussten schließen. Der norwegische Flüchtlingsrat stufte die Vertreibungskrise in Burkina Faso als die weltweit am meisten vernachlässigte ein. Während die internationale Gemeinschaft wegsieht, kämpfen Millionen Menschen täglich um den letzten Tropfen sauberes Wasser. Wasser als Waffe ist die wohl zynischste Form der Kriegsführung. Sie trifft unterschiedslos, sie tötet leise und sie hinterlässt Narben, die über Generationen nicht verheilen.
Ein enormer Risikomultiplikator für unser Trinkwasser ist der Klimawandel. Und Krieg und Militär haben große Auswirkungen auf den Klimawandel. Einfach ausgedrückt, der Krieg verursacht Klimaerwärmung und Klimaerwärmung verursacht neue Konflikte. Trotzdem ist das Militär von der globalen CO2-Berechnung befreit. Wer wäre schon bereit, freiwillige Einsparungen zu leisten, Heizung herunterzudrehen oder kürzer zu duschen, wenn bekannt wäre, wie viel CO2 beim Militär mutwillig und sinnlos in großen Mengen freigesetzt wird? Während die Welt um Lösungen ringt, um den immer rasanteren Anstieg der globalen Erwärmung aufzuhalten, sucht man immer nach realistischen Stellschrauben. Militär wäre eine. Aber daran möchte man scheinbar nichts ändern.
Fast alle Folgen des Klimawandels haben einen direkten oder indirekten Bezug zum Wasser. Dürre bewirkt einen Mangel an Wasser und die Austrocknung der Böden wirkt sich auf deren Fruchtbarkeit aus. Verdunstetes Wasser spielt eine zentrale Rolle im Klima- und Wettersystem der Erde und beeinflusst besonders die Entstehung von Wetterextremen. Überschwemmungen spülen nicht nur Ernten und Häuser weg, sondern kontaminieren unser Wasser. Und der Anstieg des Meeresspiegels wird die Menschheit auf große Herausforderungen stellen. Der Klimawandel wird auch für unser Wasser ein gewaltiges Problem.
Bereits in der 5. Klasse lernen Kinder, dass Pflanzen CO2 in Sauerstoff verwandeln, Stichwort Photosynthese, und Tiere und Menschen verwandeln Sauerstoff in CO2. Menschen und Pflanzen leben in Symbiose, und der Mensch ist durchaus in der Lage, dieses Zusammenspiel zu stören, beispielsweise durch die Abholzung der Hälfte aller Wälder weltweit. Seit der Industrialisierung gibt es heute fast 7-mal so viele Menschen und nur noch die Hälfte an Wäldern. In Höchstzeiten sind bis zu 250.000 Flugzeuge in der Luft und der Bestand an PKWs ist weltweit auf 1,3 Milliarden Fahrzeuge angewachsen. Trotz moderner Technik haben sich die CO2-Emissionen in den letzten 60 Jahren vervierfacht. Und das soll keinen Einfluss haben?
Viele unserer Lebensbereiche, das Zusammenleben der Völker, unsere Wirtschaft oder ein Aktienkurs werden von einem empfindlichen Gleichgewicht beeinflusst. Es sind Kleinigkeiten, die alles durcheinander bringen können. Eine Information kann einen Aktienkurs fallen lassen, der Ölpreis kann die globale Wirtschaft schwächen und ein mit bloßem Auge nicht sichtbarer Virus kann eine ganze Nation spalten. Auch unsere Umwelt hat ein empfindliches Gleichgewicht. Dabei ist die habitable Zone eines Planeten nicht das einzige Merkmal für die Voraussetzung von Leben. Das Vorhandensein von Wasser, eine geeignete Atmosphäre, geologische Aktivitäten, ein Magnetfeld, eine stabile Umlaufbahn, Größe und Masse des Planeten und natürlich die Verfügbarkeit von chemischen Elementen, die für die Bildung von Biomolekülen notwendig sind. In der Gleichung für Leben spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, die alle aufeinander Einfluss haben, dass es doch schon sehr zufällig erscheint, ob sich Leben auf einem Planeten entwickeln kann oder nicht.
Klima ist nicht Wetter, Klima beeinflusst aber das Wetter. Es geht um das globale Klima, nicht darum, ob in Berlin die Sonne scheint. Der Treibhauseffekt sorgt dafür, dass die Wärmestrahlung länger in unserer Atmosphäre verweilt. Ähnlich wie bei einem in der Sonne parkenden Auto verursachen verschiedene Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan, Wasserdampf und Lachgas in der Troposphäre einen Wärmestau. Der Weltraum hat minus 270 Grad Celsius. Die Oberflächentemperatur der Sonne beträgt etwa 5500 Grad Celsius. Die Erde liegt dazwischen mit einer Durchschnittstemperatur von 14,9 Grad Celsius. Der Treibhauseffekt beschert uns das gute Klima, das wir heute haben. Bei der Klimadebatte geht es um wenige Grad Celsius mit einer großen Wirkung auf die empfindlichen Gleichgewichte in unserer Umwelt. Sie führen zu Gletscherschmelze, Dürren, Überschwemmungen und Wetterextremen. Daraus resultieren dann Waldbrände, der Anstieg des Meeresspiegels oder der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme.
Was im öffentlichen Debattenraum jedoch häufig unerwähnt bleibt, das Militär ist selbst einer der größten Klimatreiber weltweit. Die Produktion von Panzern, Kampfjets und Munition verschlingt enorme Mengen an Stahl, Beton und Chemikalien. Alles ist extrem energieintensiv. Ein einziger Kampfpanzer verbraucht auf 100 Kilometer so viel Treibstoff wie ein Mittelklassewagen im ganzen Jahr. Dazu kommen Flugzeugträger, Transportflugzeuge und ständige Manöver. Auch ohne Krieg ist das Gerät andauernd in Bewegung. Schätzungen gehen davon aus, dass das globale Militär mehr CO2 emittiert als der gesamte Flugverkehr. In der Schätzung fehlen jedoch militärische Konflikte. Die gezielt zerstörten Wälder in Kriegsgebieten fehlen als CO2-Speicher.
Afrika steht vor einer Wasserkatastrophe. Nirgendwo auf der Welt verschärfen sich die Risiken für Kinder durch klimabedingte Schocks so stark wie hier. Verheerende Stürme, anhaltende Dürren und plötzliche Überschwemmungen zerstören Häuser und Infrastruktur. Sie verunreinigen Wasserquellen und lassen Seuchen entstehen. Die gegenwärtige Not ist schon dramatisch, doch ohne entschlossene Gegenmaßnahmen wird sich die Lage weiter zuspitzen. Sauberes Wasser wird in dieser Region zur entscheidenden Ressource für Frieden und Überleben.
Die Sahelzone gehört zu den Regionen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind und zeigt bereits heute, wie der Konflikt um trinkbares Wasser eskalieren kann. Dürren werden länger, Regenfälle unberechenbarer und Wasser immer knapper. Im Tschad hat der Kampf um die letzten Ressourcen bereits zu vielen Todesopfern geführt. Im Niger, in Burkina Faso und in Mali nehmen die Spannungen um die lebenswichtige Ressource immer weiter zu. Wo Staaten schwach sind und der Klimawandel zuschlägt, wird der Kampf um den letzten Tropfen schnell zu einer Frage von Leben und Tod.
Mit der Inbetriebnahme des Grand Ethiopian Renaissance Dam im September 2025 hat Äthiopien den größten Wasserkraftwerkskomplex Afrikas in Betrieb genommen. Ein nationales Prestigeprojekt, das das Land zur Energiegroßmacht machen soll. Ägypten, das fast vollständig vom Nil abhängig ist und den Damm als existenzielle Bedrohung für 150 Millionen Menschen betrachtet, hat die Verhandlungen 2025 für gescheitert erklärt. Ägypten sprach vom Damm der Zerstörung und berief sich auf das Recht zur Selbstverteidigung nach der UN-Charta. Ägypten fürchtet, Äthiopien könnte in Dürrezeiten Wasser zurückhalten und die Ernten in Ägypten verdorren lassen.
Im April 2025 setzte Indien den 1960 geschlossenen Indus-Wasservertrag mit Pakistan aus, als Reaktion auf einen tödlichen Anschlag im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs. Der Vertrag galt jahrzehntelang als Musterbeispiel funktionierender Wasserdiplomatie und überstand selbst Kriege. Ein Schiedsgericht in Den Haag erklärte die Aussetzung für rechtswidrig, doch Indien erkennt das Urteil nicht an. Pakistan erklärte daraufhin, jeden Versuch der Wasserableitung als Kriegsakt zu werten. In einer der am stärksten militarisierten Regionen der Welt wird Wasser damit zur atomaren Eskalationsgefahr. Bei einer atomaren Eskalation in der Kaschmir-Region wäre die Trinkwasserversorgung von nahezu 1 Milliarde Menschen in Südasien entweder direkt radioaktiv kontaminiert oder durch den Zusammenbruch der Infrastruktur unterbrochen. Hier zeigen sich die Risiken um die knapper werdende lebenswichtige Ressource. Und Wasser wird überall knapper und wertvoller.
Unser Wasser wird neben dem Krieg auf vielfältige Weise bedroht. Die Nitratbelastung durch die industrielle Landwirtschaft oder der enorme Wasserverbrauch der Textilindustrie. In Ghana werden unsere entsorgten Elektrogeräte auf einer Deponie entsorgt. Um an die Metalle zu gelangen, wird der Elektroschrott angezündet. Zurück bleibt ein verseuchter Boden und nach dem Regen landen Blei, Cadmium, Quecksilber und Arsen im Grundwasser. Dazu kommt die zunehmende Umweltkriminalität, Mikroplastik, Pharmarückstände, Küsteninfiltration, ewige Chemikalien und Fracking. Für das lebenswichtige Trinkwasser haben wir also auch ohne Krieg viele Herausforderungen.
Das größte Hemmnis, die Klimaziele und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind finanzieller Natur. 38 wohlhabende Nationen und die Europäische Union haben 13 Jahre gebraucht, um den zugesagten Klimafonds von 100 Milliarden US-Dollar zu finanzieren. Doch nach 3 Tagen Ukraine-Krieg waren 100 Milliarden für uns allein kein Problem. Es zeigt, wenn Geld genug da ist, hängt es nur noch am politischen Willen.
Die Rivalitäten der Länder müssen abgebaut werden. Genau wie bei einzelnen Individuen müssen Beziehungen nicht gleich Freundschaften sein. Mit Kollegen muss man klarkommen, sonst kann der Berufsalltag sehr unangenehm werden. Auch Russland und China müssen nicht unsere besten Kumpels werden, aber sie sind da und werden immer da sein. Respektvoller Umgang auf Augenhöhe würde das Zusammenleben der Völker angenehmer machen. Es baut Misstrauen ab und kann neue Kooperationen für unsere Umwelt, das Klima und unser Wasser hervorbringen.
Die UN-Charta von 1945 ist kein Dokument der Rivalität, sondern der Kooperation. Bereits in Artikel 1 verpflichten sich die Mitgliedstaaten, freundschaftliche Beziehungen zu entwickeln und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Der Gedanke dahinter? Wer wirtschaftlich und politisch miteinander verflochten ist, führt keine Kriege gegeneinander. Gegenseitige Abhängigkeiten zwingen zum Dialog, nicht zur Konfrontation. Die Charta erkennt an, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Waffen. Er braucht soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und gemeinsame Lösungen für grenzüberschreitende Probleme. Wasser ist dafür das perfekte Symbol. Es fließt über Grenzen hinweg, verbindet Nationen und zwingt sie zur Zusammenarbeit. Wer sich dieser Kooperation verweigert, riskiert nicht nur Konflikte, sondern sägt an dem Ast, auf dem er sitzt.
Ein Umgang auf Augenhöhe mit sogenannten Schurkenstaaten ist für viele Menschen in westlichen Ländern unvorstellbar. Schließlich sind wir die Guten. Übrigens, der Anteil der NATO-Staaten an den globalen Militärausgaben betrug 2025 rund 60%, mit sage und schreibe 1.650 Milliarden US-Dollar in nur einem Jahr. Bei der globalen Wiederaufforstung der letzten 10 Jahre kommen die NATO-Staaten aber nur auf 11,3%. Während China, Russland, Indien, die Türkei und Australien für etwa 45% der globalen Wiederaufforstung verantwortlich sind. Gemessen an den Taten sind die NATO-Staaten vielleicht nicht ganz so gut, wie sie glauben.
Der Klimawandel darf als Bedrohung für die globalen Trinkwasserreserven nicht unterschätzt werden. Dürren, Überschwemmungen und das Erreichen klimatischer Kipppunkte gefährden vielerorts bereits heute die Wasserverfügbarkeit und Qualität. Die öffentliche Debatte ist jedoch von Verunsicherung geprägt. Politische Versäumnisse, gezielte Desinformationskampagnen der fossilen Energiewirtschaft und die oft schwer zugängliche Fachsprache der Klimawissenschaften erschweren eine fundierte Meinungsbildung. Moderne, KI-gestützte Anwendungen bieten hier eine neue Möglichkeit. Sie erlauben es, wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu erklären, unterschiedliche Perspektiven zu vergleichen und zweifelhafte Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Dies stärkt die individuelle Urteilsfähigkeit und macht unabhängiger von interessengeleiteter Propaganda.
Wenn von Krieg die Rede ist, stehen zu Recht die menschlichen Opfer im Mittelpunkt. Jedes verlorene Leben ist eines zu viel. Doch zur vollständigen Bilanz eines Krieges gehört auch das, was oft übersehen wird: die schleichende Vergiftung des Wassers. Sprengstoffe, Chemikalien und zerstörte Infrastruktur hinterlassen kontaminierte Böden und Grundwasserreserven, die noch Generationen nach dem letzten Schuss Krankheit und Tod bringen. Wer über Krieg spricht, sollte auch diese stille, langfristige Zerstörung benennen. Sie mindert nicht das Leid der unmittelbaren Opfer, sondern zeigt, wie umfassend Krieg die Lebensgrundlagen aller Menschen in der Region vernichtet. Wasser hat ein langes Gedächtnis und es trägt die Narben des Krieges noch weiter, wenn die Waffen längst schweigen.
Das war eine Kriegsfolge. Das Thema Krieg und Wasser. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Reinhören lohnt sich. Danke fürs Zuhören.